Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wie wir Menschen geworden sind, was wir sind, das zu erforschen, ist die zentrale Mission des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Dass man dabei Maßstäbe setzt, belegt der Medizin-Nobelpreis für Svante Paabo vor 1,5 Jahren. Sein Direktorenkollege Johannes Krause hat zwar noch keinen Nobelpreis, aber dafür mit seinen Leuten heute gleich 2 Fachartikel im renommierten Fachmagazin Nature publiziert. In einem geht es um die Verbreitungsgeschichte der Erreger von Malaria, im anderen um rituelle Tötungen kleiner Kinder bei den Maya. Und in beiden Fällen liefert uraltes Erbgut spannende Einsichten, über die wir gleich berichten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt schauen wir ins Saarland. Im Landkreis St. Wendel läuft da nämlich seit einiger Zeit ein Pilotprojekt zum Katastrophenschutz. Eine Vielzahl vernetzter Sensoren soll dort Unwetter präzise vorhersagen und die Menschen vor den Folgen von Überschwemmung und Hochwasser schützen. Nach den sintflutartigen Regenfällen, die in Teilen Deutschlands in den vergangenen Wochen großen Schaden angerichtet haben, ist klar, wenn das Konzept, das man im Saarland gerade erprobt, funktioniert, dann könnte es bald Schule machen. Volker Mrasek hat sich vor Ort ein Bild gemacht.
Wir begeben uns jetzt in das obere Stockwerk vom Schaumbergturm.
Also von der Höhe sind es knapp 55 Meter. An Treppenstufen weiß ich es leider nicht.
Der Schaumberg im Landkreis St. Wendel. Manche bezeichnen ihn als Hausberg des Saarlandes. Knapp 570 Meter hoch, obendrauf ein wuchtiger und weithin sichtbarer Betonturm.
Drittes Obergeschoss.
Es gibt auch einen Fahrstuhl. Nicole Strack und Dirk Schäfer nehmen aber die Treppe. Als Katastrophenschützer sind sie Anstrengungen gewohnt.
Jetzt haben wir es gleich geschafft.
11 Stockwerke sind es bis zur Aussichtsplattform. Darauf dann noch ein Stahlgerüst rund 15 Meter hoch, gespickt mit Sendeanlagen für Radio, Fernsehen und Amateurfunk.
Und oben auf der Spitze, auf dem höchsten Punkt, sitzt dann unser Wetterradar.
In dem Wirrwarr aus Stahlstreben und Sendeeinheiten ist es kaum auszumachen, das kleine Gerät mit der runden Antennenkuppel.
Das ist Meter mal Meter.
Dabei ist das unscheinbare Teil auf der Turmspitze einzigartig. St. Wendel ist der erste Landkreis, der solch ein Miniradar einsetzt für präzisere lokale Regen- und Unwettervorhersagen. Seit Oktober ist es im Pilot- und Testbetrieb. Die Daten fließen in das von Dirk Schäfer geleitete Katastrophenschutzzentrum. Dort hat sie Mitarbeiter Frank Veit sofort auf dem Bildschirm.
Das ist ein Echtzeitbild. Jetzt ist da eine Zelle in Gimpweiler mit einer Niederschlagsmenge von ca. 6 bis 7 Liter. Also wir können bis ins Detail hier in die Zellen reinzoomen und in den einzelnen Orten sagen, wie die Niederschlagsmengen sogar bis in die einzelnen Straßen sind.
In Deutschland gibt es zwar bereits ein Netzwerk aus Regenradars. Es besteht aus 17 viel größeren Geräten, unterhalten vom Deutschen Wetterdienst. Sie decken das Land auch vollständig ab, sehen aber nicht so scharf. Anders das Miniradar. Der Meteorologe Lars Dahlstrom.
Das Radar auf dem Schaumberg hat zwar eine geringere Reichweite von ca. 70 Kilometer Radius, arbeitet aber dafür mit einer höheren Auflösung. Also entlang eines Strahls, der abgetastet wird, können wir 75 Meter auflösen gegenüber 250 Meter beim Deutschen Wetterdienst.
Alle 60 Sekunden liefert das Miniradar aktuelle Messwerte. Das sei ein weiterer großer Vorteil, sagt Dahlstrom, der für Kachelmann-Wetter arbeitet. Der private Wetterdienst ist in dem Pilotprojekt mit dabei.
Bei Gewitterlagen im Sommer verändert sich sehr viel in kurzer Zeit. Also das können wir damit viel zeitnah erkennen und beurteilen und dann auch entsprechend warnen. Aber auch durchaus auch mal bei Starkregenlagen, wie wir sie jetzt vor kurzem hatten. Da kann man natürlich auch Details, Verstärkungen, gewisse Staueffekte vielleicht an Hügeln und Bergen besser erkennen als bei einem gröberen Radar.
Nicole Strack und Dirk Schäfer sind derweil an anderer Stelle aktiv. Im kleinen Ort Nofelden an einer Straßenbrücke über den Freisbach. Sein Bett ist voller Steine.
Alles Geröll, was angeschwemmt wurde von dem letzten Hochwasser, und das muss jetzt quasi auf Seite geräumt werden, sodass wir die richtigen Werte bekommen.
Zu Pfingsten fielen im Saarland bis zu 110 Liter Regen pro Quadratmeter und Tag. Flüsse wie die Blies verwandelten sich in Seenlandschaften. Auch der Freisbach trat über die Ufer. Sein Pegel stieg auf über 2 Meter. Dies hier ist eine besonders kritische Stelle mitten im Ort. Die Katastrophenschützer wollen den Wasserspiegel künftig genau im Auge behalten. Techniker Björn Lichtenwaldner montiert deshalb einen Pegelstandmesser am Geländer der Brücke.
Im Moment haben wir jetzt 3,35 Meter von Unterkante Sensor bis Oberkante Wasser.
Es ist ein kleiner digitaler Ultraschallsensor an einer längeren Vierkantstange. Ab jetzt schaut er steil nach unten auf den Bach.
So aktuell ist der Wasserstand 20 cm.
Ist jetzt so fertig installiert. Jetzt werden die Daten noch übernommen in die Liste und sind dann jetzt auch ab sofort online bei uns abrufbar und einsehbar, die Pegelstände.
Das Regenradar auf dem Schaumberg ist sicher das i-Tüpfelchen, aber nur ein Baustein im Katastrophenschutzkonzept des Landkreises. Auch die Zahl von Wetterstationen wird derzeit erhöht, von bisher 10 auf 17. Und an Bächen und Flüssen installiert Dirk Schäfers Team zusätzliche Pegelmesser.
Das hat uns in den zurücklegenden Ereignissen schon einiges gebracht. Wir konnten am Pfingsthochwasser frühzeitig in der Behinderteneinrichtung im Kellergeschoss evakuieren. Wir stehen ja am Anfang, aber wir sind mit dem, was wir bis jetzt erreicht haben, in der Kürze der Zeit sehr, sehr zufrieden.
Die starken Überschwemmungen neulich bringen jetzt zusätzliche Dynamik in die Sache.
Wenn es dann zur Serienreife, wenn man das so nennen kann, gekommen ist, wird es auch ausgerollt auf das gesamte Saarland. Nachbarlandkreise werden jetzt schon beginnen mit den Wetterstationen und auch Pegelsensoren. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Gehen wir davon aus, dass wir im Laufe des Jahres dieses System dann scharf schalten und es für die Katastrophenschutzbehörden dann auch zur Verfügung steht.
Der Landkreis finanziert das Ganze durch Fördermittel aus einem Digitalisierungsprojekt des Bundesbauministeriums. Allein das Wetterradar auf dem Schaumberg kostet 250.000 Euro, sagt Dirk Schäfer. Inzwischen gäbe es aber sogar die Idee, zwei weitere Radargeräte aufzustellen in anderen Ecken des Saarlands. Das Projekt in St. Wendel hat auf jeden Fall Modellcharakter. Deswegen war der Katastrophenschutzleiter auch im September in Hamburg und hat darüber vorgetragen auf dem Extremwetterkongress. Inzwischen häufen sich Anfragen aus dem ganzen Bundesgebiet.
Auch das haben ja die Ereignisse gezeigt. Es kann keiner sagen, bei mir passiert nichts. Also ich kann das ganze System nur empfehlen.
Vernetzte Sensoren und ein Regenradar verbessern Unwetterwarnung und Katastrophenschutz. Volker Mrasek über ein wegweisendes Modellprojekt im Saarland. Die Pyramiden von Chichen Itza auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan sind ziemlich beeindruckende Zeugnisse der Maya-Kultur. Die Ruinen und Tempelanlagen wurden vor über 1000 Jahren gebaut, als Chichen Itza eines der wichtigsten Machtzentren in Mesoamerika war. Zu den seltsamen Traditionen, die man dort einst pflegte, zählte neben einem riskanten Ballspiel auch die rituelle Tötung kleiner Kinder. Die Analyse des Erbguts der Opfer, über die Max-Planck-Forscher aus Leipzig heute im Fachmagazin Nature berichten, die wirft jetzt neues Licht auf diese grausame Praxis. Details von Dagmar Röhlich.
1967 sollte bei der alten Maya-Stadt Chichen Itza für die Touristen ein Flughafen gebaut werden. Um keine wichtige archäologische Fundstelle zu zerstören, wurde das Gelände zunächst erkundet. Und tatsächlich, es tauchten menschliche Knochen auf. Die Bauarbeiten wurden vorläufig gestoppt und eine Suche lief an. Dabei stießen die Archäologen auf eine Zisterne und eine Höhle. In der lagen die Überreste von mehr als 100 Individuen, fast allesamt Kinder. 2 Monate lang bekamen die Forscher Zeit für eine Notgrabung und 64 der damals geborgenen Kinderschädel wurden nun untersucht.
Wir wollten einige Fragen beantworten, die sich Archäologen seinerzeit gestellt haben, aber nicht beantworten konnten, weil die Technologie noch nicht so weit war.
Etwa die Frage, wie sich die Bevölkerung vor und nach der Eroberung durch die Spanier verändert hat, erklärt Rodrigo Barquera. Den Immungenetiker vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig interessierte vor allem, welche Spuren die Epidemien der Kolonialzeit im Genom der Maya-Nachfahren hinterlassen haben.
Wir setzten viele Techniken ein, vor allem die Analyse alter DNA, aber auch Isotopenanalysen und Radiokarbondatierungen. Mit all diesen Instrumenten zusammen konnten wir ein sehr umfassendes Bild vom Leben dieser Menschen zeichnen. Wir stellten fest, dass die Kinder zwischen 500 und 900 nach Christus geopfert worden waren. Es handelt sich also nicht um eine einmalige Bestattung, sondern um eine Tradition, die mindestens 5 Jahrhunderte lang gepflegt worden war.
But it was a tradition that was kept for at least 5 centuries.
Routinemäßig wurde eine DNA-Analyse zur Geschlechtsbestimmung durchgeführt, denn bei Kindern ist der Knochenbau allein nicht aussagekräftig. Und die Ergebnisse erweiterten die Forschungen erst einmal.
So all of them are male.
Sie waren alle männlich. Sie waren zwischen 3 und 6 Jahre alt, also noch recht jung. Das zweite wichtige Ergebnis ist, dass mindestens ein Viertel der Jungen verwandt waren. Wir haben sogar 2 Zwillingspaare gefunden.
Dass es unter den zufällig ausgewählten Schädeln so viele Verwandte gab und 2 Zwillingspaare, das legt nahe, dass die Auswahl etwas mit der Maya-Mythologie zu tun haben könnte, mit den Heldenzwillingen, die als Symbole für Tapferkeit und Mut verehrt wurden, weil sie sich opferten, um die Mächte des Bösen zu besiegen. Vielleicht wollten die Menschen von Chichen Itza die mythologischen Geschichten symbolisch wiederholen, vermutet Rodrigo Baquera.
They were being properly taken care of.
Die Jungen waren zu Lebzeiten alle gut versorgt worden. Durch die Isotopenanalyse wissen wir, dass sie im Wesentlichen gleich ernährt worden sind, mit viel Mais, aber auch Fleisch und Fisch, was auf eine sehr vielfältige Ernährung hindeutet. Das bedeutet wahrscheinlich, dass sie von Geburt an auf die rituelle Opferung vorbereitet wurden. Weil sie Zugang zu verschiedenen Fleischquellen hatten, gehörten sie vermutlich zur gesellschaftlichen Elite.
So probably they were part of an elite group.
Rodrigo Baquera konnte aber auch seine ursprünglichen Fragen beantworten. Die Jungen sind mit den heutigen Bewohnern der Gegend verwandt. Und weil sie vor der Ankunft der Spanier geopfert worden waren, gab der Vergleich ihres Genoms mit dem der heute dort lebenden Menschen gleich auch noch Aufschluss über die Folgen der Epidemien während der Kolonialzeit. Damals starben rund 90% der Maya-Bevölkerung wahrscheinlich an einer Infektion mit Salmonella enterica. Die Überlebenden nun sind Träger einer genetischen Variante, die mit der Immunität gegen Salmonellen in Zusammenhang steht.
Dagmar Röhrlich mit neuen Einsichten zu den Menschenopfern der Maya. Malaria ist eine der tödlichsten Infektionskrankheiten. 250 Millionen Menschen stecken sich jährlich damit an, laut Weltgesundheitsorganisation, und rund 600.000 sterben daran pro Jahr. Alles wegen einzelliger Parasiten der Gattung Plasmodium, die von Stechmücken übertragen werden. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass diese Malaria-Erreger sich rund um den Globus ausbreiten konnten? Und welche Rolle spielten unsere Vorfahren dabei? Paläogenetische Analysen, beschrieben heute im Fachmagazin Nature, liefern jetzt Antworten. Ich konnte darüber heute mit Professor Johannes Krause sprechen, Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Meine erste Frage an ihn: Wie ist das Forschungsteam aus 21 Ländern vorgegangen, um die Verbreitungsgeschichte von Malaria zu rekonstruieren?
Also Malaria war ja sehr verbreitet noch vor 100 Jahren. Es gab dann mit massivem Gifteinsatz in den 50er, 60er, 70er Jahren eine große Kampagne, um den Erreger in großen Teilen der Welt auszurotten. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben geschaut, wie er denn in der Vergangenheit verbreitet war, indem wir Skelette analysiert haben. Wir haben in unserem Labor über 20.000 Skelette in den letzten 10 Jahren analysiert und wir haben jetzt einfach nach Erreger-DNA geschaut und konnten tatsächlich in einer Reihe von Individuen knapp 40 Erreger-DNA nachweisen von 3 unterschiedlichen Malaria-Erregern, Plasmodium falciparum, Vivax und Malariae, die alle 3 Malaria verursachen, wobei Falciparum, das ist die tödliche Form der Malaria, Vivax eher eine chronische Infektion und Malariae auch. Und haben so jetzt einen zumindest Überblick, welche Varianten in den letzten 5.500 Jahren, das ist das älteste Genom, was wir analysiert haben, in unterschiedlichen Teilen der Welt verbreitet waren.
Wie sind Sie an diese Proben rangekommen? Wie wurden die ausgewählt? Musste man mehr oder weniger nehmen, was man bekommen konnte? Oder haben Sie quasi bewusst auch auf interessante Hotspots der Menschheitsgeschichte geschaut bei der Auswahl?
Also in meinem Labor wird tatsächlich die Menschheitsgeschichte auf allen Kontinenten rekonstruiert mit Hilfe von genetischen Daten aus der Vergangenheit. Und wir haben einfach uns an diese Projekte drangehängt und haben diese Daten dann auch auf Malaria untersucht. Und wir haben sehr viele Projekte in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt, wo die DNA zumindest aus den Knochen noch extrahiert werden kann. In Afrika haben wir relativ wenig Projekte, weil die DNA-Erhaltung in Afrika einfach nicht so gut ist. Da ist es sehr warm, die DNA zerfällt in den Knochen und wir können deshalb weniger DNA aus den Knochen extrahieren und sind deswegen mit einem starken Fokus in Europa, Asien und dann auch Südamerika auch für dieses Projekt gelandet.
Das heißt, Sie können quasi das Genom des Malariaerregers tatsächlich auch in den Knochen, in den fossilen Knochen vor langer Zeit Verstorbener nachweisen oder spielten auch die Zähne eine Rolle?
Also wir haben es sowohl in Knochen als auch in Zähnen. In Zähnen ist es tatsächlich etwas besser erhalten. Zähne sind durchblutet und der Erreger selbst befindet sich ja im Blut und wurde wahrscheinlich deshalb, als die Person einst gestorben ist, vielleicht sogar am Erreger selbst, dann im Knochen oder im Zahn hinterlassen. Wir bekommen es dann quasi aus diesem Material nach Hause. Das ist quasi aus dem eingetrockneten Blut, was im Zahn oder Knochen vorhanden war.
Was sind denn jetzt neue Erkenntnisse, die auf Basis dieser Genom-Datenanalysen möglich geworden sind?
Also eine der großen Fragestellungen war es zum Beispiel, wie die Malaria nach Amerika gekommen ist. Es gibt sowohl Falciparum als auch Vivax, also beide Formen in Amerika heute. Und da war die Frage, kann diese Erreger mit den ersten Menschen, die vor über 10.000 Jahren nach Amerika eingewandert sind, oder erst nach der Entdeckung im 15., 16. Jahrhundert. Und unsere Daten zeigen ganz klar, dass es tatsächlich im 16. Jahrhundert der Erreger Vivax nach Amerika kam. Wir haben jetzt Erreger aus dieser Zeit, die aber europäischen Varianten entsprechen. Das heißt, er kam aus Europa wahrscheinlich mit den Eroberern quasi nach der Entdeckung von Kolumbus. Und der andere Erreger, Falciparum, der tödliche Malaria verursacht, der kam wahrscheinlich etwas später, aber dann auch in dieser Zeit durch den transatlantischen Sklavenhandel, weil die Formen, die wir dort finden, sind sehr eng verwandt mit denen, die wir in Westafrika sehen. Aber es gab quasi vor der Entdeckung Amerikas im 15. Jahrhundert keine Erreger in dieser Region. Das heißt, er ist relativ vor kurzer Zeit aus nach Amerika gekommen.
Das heißt, Kolonisierung quasi als ein Wegbereiter, dann der Sklavenhandel für die Malariaerreger. Ein anderer Verbreitungsweg, natürlich ganz klassisch, Militär, Soldaten. Da haben Sie auch ein ganz spannendes Beispiel aufgetan, das in Belgien spielt. Können Sie da was dazu sagen? Da geht es ja um die regionale Verbreitung von Malaria in Europa letztlich.
Genau, wir haben einen Friedhof analysiert aus Mechelen, also in Belgien. Das sind mehrere tausend Individuen, die dort bestattet sind. Wir haben mehrere hundert untersucht, haben Erreger und gefunden sogar mehrfach Infektionen. Und spannend war, dass wir dort vor allem im 16. Jahrhundert viele Individuen haben, die eine zum Teil Doppel dann auch Infektion aufweisen, auch mit Falciparum, das eigentlich eine eher tropische Malariaform ist, die eigentlich in Mitteleuropa gar nicht vorkommen sollte. Und als wir dann die DNA der Menschen uns angeschaut haben, haben wir gesehen, dass diese Individuen eine Signatur aufweisen, die eher auf eine südeuropäische Herkunft hindeuten. Das war damals auch Teil von Spanien, vom Habsburgerreich. Es gab ein spanisches Militärkrankenhaus direkt neben diesem Friedhof. Das heißt, das waren wahrscheinlich Soldaten, die den Erreger mitgebracht haben. Es ist dann durchaus auch möglich, dass es dann auch zu lokalen Ausbrüchen gekommen ist mit dem Eintrag dieses Erregers. Wobei zumindest diese tropische Form der Malaria eigentlich die europäischen Winter nicht überstehen sollte. Wobei wir natürlich im Moment in einem Punkt sind, wo durch die Klimaerwärmung sich die Temperaturen erhöhen und dementsprechend natürlich auch die Gefahr steigt, dass der Erreger auch in Zukunft vielleicht sogar wieder in diese Regionen einwandert.
In einem Flusstal in Nepal haben Sie offenbar die älteste bekannte Malaria-Infektion dingfest machen können, und zwar auch an einem Ort, also 2800 Meter über dem Meer gelegen, wo man sich letztlich fragen muss, wie konnte da überhaupt der Überträger, also die Anopheles-Mücke, hinkommen und Menschen infizieren? Haben Sie da eine Antwort?
Ja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Anopheles Mücke, also den Erreger, dort direkt auf diese Menschen übertragen hat. Wir vermuten, dass diese Person selbst eine gewisse Mobilität im Leben erfahren hat. Es ist nicht so weit weg. Es sind vielleicht nur 50, 60 Kilometer bis ins Flachland in Nepal oder Indien. Man kann sich vorstellen, dass diese Person wahrscheinlich vielleicht über Handelswege eine gewisse Zeit verbracht hat im Flachland, sich dort infiziert hat und dann quasi Infektionen in den Erreger mit in diese Höhe gebracht hat. Das ist quasi das tibetanische Hochland, in dem diese Person einst gestorben ist. Und auch die genetische Signatur dieser Person zeigt, dass sie dort wahrscheinlich auch herkommt. Und das zeigt uns interessanterweise halt auch etwas über Mobilität in der Vergangenheit. Wir verwenden jetzt Krankheitserreger, um uns zu sagen, was war quasi die Geschichte dieser Person. Das ist ein ganz interessanter neuer Ansatz, um etwas auch über Mobilität in der Vergangenheit zu erfahren.
Die Analyse alter DNA verrät, wie sich Malariaerreger in den vergangenen 5000 Jahren verbreitet haben und welche Rolle der Mensch dabei gespielt hat. Ich sprach darüber mit Professor Johannes Krause, Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Hier geht's jetzt weiter mit den Meldungen, heute von und mit Magdalena Schmude.
Angestellte, die tageweise von zu Hause arbeiten können, wechseln seltener den Job. Das gilt unter anderem für Frauen und Mitarbeitende mit langen Wegen zwischen Wohn- und Arbeitsort, wie eine Studie mit mehr als 1500 Testpersonen in China ergeben hat. Insgesamt lag die Kündigungsrate bei den Mitarbeitern, die an 2 bis 3 Tagen pro Woche von zu Hause arbeiten konnten, um ein Drittel niedriger als in der Vergleichsgruppe, die die gesamte Arbeitswoche im Büro anwesend war. Beobachtet wurde ein Zeitraum von 6 Monaten. Für die Produktivität sowie die Beförderungschancen machte es keinen Unterschied, wo gearbeitet wurde, wie ein internationales Forschungsteam im Fachjournal Nature berichtet. Hybride Arbeitsmodelle böten damit für alle Seiten Vorteile, schreiben die Wissenschaftler.
Sonnenstürme sind auch auf dem Mars spürbar.
Sowohl der Mars-Rover Curiosity als auch die Marssonde Maven der US-Raumfahrtagentur NASA zeichneten am 20. Mai massive Strahlenausbrüche auf, vor allem energiereiche Röntgen- und Gammastrahlung. Für Curiosity war es die mit Abstand höchste Strahlendosis, die seine Instrumente seit der Landung auf dem Mars vor gut 12 Jahren gemessen hatten. Ein Mensch hätte dadurch eine Strahlendosis von rund 8100 Mikrogray abbekommen, was der Dosis von 30 Röntgenaufnahmen des Brustbereichs entspricht. Weil der Mars, anders als die Erde, kein schützendes Magnetfeld besitzt, treffen Sonnenstürme fast ungebremst auf die Oberfläche. Für zukünftige bemannte Missionen dorthin wird das eine Herausforderung sein.
Luftgefüllte Säcke im Körper lassen Vögel besonders energiesparend gleiten.
Die neu entdeckten Luftsäcke sind Anhänge der Lunge und befinden sich im Brustbereich zwischen den Muskeln, die die Auf- und Abbewegung der Flügel ermöglichen. Weil sie nur bei Vögeln zu finden sind, die im Gleitflug fliegen, hat ein Forschungsteam der University of Florida untersucht, ob die Luftsäcke für diese besondere Fortbewegungsart eine Rolle spielen. Ihre Theorie: Sind die Säcke aufgeblasen, verändern sie die Biomechanik und verbessern die Kraftübertragung vom Brustmuskel auf die Flügel. Das erleichtert es den Vögeln, sie über längere Zeit unbeweglich in einer horizontalen Position zu halten. Simulationsexperimente konnten die Annahmen bestätigen. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature vor.
In Südosteuropa dürfte in den nächsten Tagen erneut Sahara-Staub den Himmel verdunkeln.
Das sagt der Atmosphärenbeobachtungsdienst Copernicus voraus. Der Staub wird demnach seit Anfang der Woche über das zentrale und östliche Mittelmeer transportiert und könnte unter anderem in Bulgarien, Zypern und Griechenland mehrere Tage lang die Luftqualität erheblich verschlechtern. Die Feinstaubbelastung in Bodennähe könnte dabei mit einem Tagesmittelwert von bis zu 100 Mikrogramm pro Quadratmeter doppelt so hoch liegen wie der entsprechende EU-Grenzwert.
Menschen, die tanzen, sind offener und verträglicher.
Sowohl Profi- als auch Hobbytänzer sind außerdem extrovertierter, aber weniger neurotisch als Menschen, die nicht tanzen. Das geht aus einer Studie von Forschenden am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik hervor, die in der Fachzeitschrift Personality and Individual Differences veröffentlicht wurde. Für die Untersuchung wurden Daten von knapp 6000 Personen aus Schweden und Deutschland ausgewertet. Dabei wurden Werte für die 5 Persönlichkeitsmerkmale Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus mit einem Fragebogen erfasst und verglichen. Auch innerhalb der Gruppe der Tänzer zeigten sich Persönlichkeitsunterschiede, je nachdem, welchen Tanzstil jemand bevorzugt. Menschen, die vor allem Swing tanzen, sind demnach noch weniger neurotisch als zum Beispiel Standard- oder Lateintänzer.
Vielen Dank für die Meldung. Magdalena Schmude war das.
Sternzeit, 13. Juni. Der vergessene indische Astronom. Nilakanta Somayaji war einer der führenden Astronomen und Mathematiker der Schule von Kerala in Indien. Sein Hauptwerk Tantra Samgraha, veröffentlicht 1501, markiert den Übergang zur modernen Astronomie auf dem Subkontinent. In über 400 Sanskrit-Versen formuliert Nilakanta das damalige Weltbild. Er legt den Verlauf von Sonnen- und Mondfinsternissen dar, beschreibt mit von ihm verbesserten mathematischen Methoden den Lauf der Gestirne am Himmel und erklärt, wie sich Auf- und Untergangszeiten von Sonne, Mond und Sternen bestimmen lassen. Nilakanta entwickelte eine für die damalige Zeit erstaunlich präzise Theorie der Bewegung von Merkur und Venus. Dabei korrigierte er Fehler des klassischen indischen Astronomen Aryabhata, der gut 1000 Jahre zuvor gelebt hatte. Zudem formulierte Nilakanta ein neues Modell über den Aufbau des Planetensystems. Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn kreisen auf exzentrischen Bahnen um die Sonne, die ihrerseits um die im Zentrum stehende Erde läuft. Damit formulierte er bereits das Weltbild, das knapp 100 Jahre später der Däne Tycho Brahe in Europa bekannt machen sollte. Nilakanta Somayaji kam vor 580 Jahren nahe Tirur an der Westküste Indiens zur Welt. Nach historischen Berichten wurde der große Astronom 100 Jahre alt. Sein Name und sein Hauptwerk Tantra Samgraha sind selbst Fachleuten kaum ein Begriff. Die Astronomie hat ihn völlig vergessen. Es gibt weder einen Asteroiden noch einen Mondkrater mit seinem Namen.
Mit dieser Hommage geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.